Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zollkrieg, hohe Verschuldung, steigende Preise, KI-Blase. Über der US-Wirtschaft brauen sich gleich mehrere Stürme zusammen. Aber stehen die USA vor einem wirtschaftlichen Absturz? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? Sandra Navidi, herzlich willkommen zurück in unserem Podcast.
Hallo, Herr Wilhelm.
Frau Navidi, Sie dokumentieren nicht nur die USA über Ihre Bücher, Sie sind auch in New York, Sie leben in New York. Und da muss ich das Aktuellste ansprechen. Da wurde gerade in der Hochburg des Kapitalismus ein sozialdemokratischer Bürgermeister gewählt. Was sagt denn das, ganz kurz und knapp formuliert, über die wirtschaftliche Stimmung und Lage im Land?
New York ist demokratisch geprägt. Auf der anderen Seite, Mandami hat sich als Sozialist bezeichnet, aber ich würde sagen, de facto ist es vergleichbar, wie Sie auch schon sagten, mit deutschem Sozialdemokratieverständnis. Es sagt etwas über die Lebensqualität hier in den USA, dass alles extrem teuer geworden ist. Goldman Sachs hat gerade eine Studie veröffentlicht, wonach 40% der Menschen, die über $300.000 verdienen im Jahr, dass die trotzdem von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben. Das liegt an vielen Dingen wie ihrer Verschuldung, zum Beispiel Studentenkredite und andere Dinge. Aber insgesamt ist hier alles de facto sehr viel teurer geworden, vor allen Dingen dann nochmal nach Covid. Also ich habe Anfang des Jahres meinen Kaffee, meinen Folgers Kaffee, der normalerweise immer $12 kostete Anfang des Jahres $15 und ich habe ihn gerade nachbestellt, der kostet jetzt $28.
Wow, okay, also das ist eine Reaktion auf die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land. Interessant ist ja, dass Donald Trumps Wirtschaftspolitik mit Steuergeschenken für Reiche, mit Zollkrieg von vielen Experten schon als fatal tituliert wurde. Man hat gesagt, das kann nicht lange gut gehen. Trotzdem sah es viele Monate so aus, als würde der US-Wirtschaftsmotor weiter brummen und es würde auch nach oben gehen. Jetzt merkt man gerade, dass es Anzeichen dafür gibt, dass es wieder abwärts gehen könnte. Warum denn ausgerechnet jetzt?
Die Folgen treten mit Verzögerung ein. Das war ja auch eigentlich schon erwartet worden. Denn nachdem Donald Trump diese drastischen Zölle Anfang des Jahres angekündigt hat, haben viele Unternehmen und viele Privatleute sich mit Vorräten eingedeckt und Unternehmen so bis auf den letzten Millimeter im Lager sozusagen. Dann kam noch hinzu, dass viele nach Covid die Preise stark erhöht haben, wie zum Beispiel Autobauer, Autohändler, sodass die einen viel größeren Marge und Spielraum hatten, mehr von den Preiserhöhungen zu absorbieren, zumindest bis jetzt. Sie haben gesagt, wir wissen ja nicht, was kommt letztendlich, weil Donald Trump immer hin und her schwenkt. Bis wir das wissen, wir wollen keine Kunden verlieren, übernehmen wir halt einen großen Teil. Dann liegt es auch daran, dass viele Unternehmen, die Zölle zum Teil umgangen haben, sie importieren jetzt aus Ländern, machen Umwege, umgehen diese Zollerhöhungen de facto dadurch, dass sie aus anderen Ländern, wo niedrigere Zölle bestehen, importieren. Und de facto muss man sagen, es gibt sehr viele widersprüchliche Zahlen, aber wahrscheinlich so aufgeteilt, dass die Händler aus dem Ausland ein Drittel übernehmen, dann die Importeure hier und ein Drittel die Kunden, der Endverbraucher.
Und ich glaube auch, ein Problem könnte sein in der Berichterstattung über die US-Wirtschaft, dass ja die Zahlen nicht mehr so veröffentlicht werden wie früher oder nicht mehr so erfasst werden. Oder habe ich das falsch verstanden? Weil Donald Trump hatte sich ja beschwert darüber, dass negative Entwicklungen veröffentlicht werden.
Genau, also da haben wir insgesamt ein ganz großes Problem. Das fängt schon an damit, dass CEOs sich nicht mehr trauen, sich in irgendeiner Art und Weise kritisch zu äußern. Wir hatten hier das Beispiel im Frühjahr von Michael Sambalis, das ist ein sehr angesehener Analyst von JP Morgan, der hat an einem Client Call gesagt, ich kann jetzt nur bis hierhin und nicht weiter, weil wenn ich Ihnen wirklich offen sagen würde, was ich denke, was kommt, dann fürchte ich für negative Konsequenzen für mein Unternehmen JP Morgan über die Regierung. Es gab dann auch ein Transkript, das war in weiten Teilen geschwärzt. Das hat zum ersten Mal hier Alarm ausgelöst, weil das kannte man aus den USA bisher nicht, dass sich Analysten zensieren mussten. Später gab es auch noch andere Vorfälle, wie dass der Chefökonom von Goldman Sachs, Jan Hatzius, der zufällig Deutscher ist, aber seit Jahrzehnten hier in New York sitzt, dass auch er einen Wirtschaftsausblick veröffentlicht hat, der Donald Trump nicht gepasst hat. Darauf hat Donald Trump gepoltert, öffentlich und zu dessen Entlassung aufgerufen. Und der Chef von Goldman Sachs, der David Solomon, der könnte auch direkt seinen Hut nehmen. Also das war schon mal so die eine Stufe. Dann kam die Entlassung der Statistikchefin, die verantwortlich war für die Veröffentlichung der Jobdaten. Die wurde rausgeschmissen, dabei sie hat das verantwortet, das Ergebnis, und veröffentlicht. Da steckt ja ein ganzer Unterbau von Hunderten, wenn nicht Tausenden Mitarbeitern, die an der Erarbeitung der Zahlen arbeiten. Dann sind wir jetzt im Shutdown. Ach so, vorher sollte ich noch sagen, dass auch andere Zahlen anders berechnet werden sollten. Also zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Da wurde gesagt, ja, wir berechnen das zukünftig möglicherweise ganz anders. Und dann noch zu den Arbeitsmarktzahlen. Vielleicht müssen wir das erstmal ganz aussetzen für ein paar Monate und gucken, wie die Methodologie so betrieben wird. Vielleicht müssen wir das auch anders berechnen. Dann, was war noch? Ach so, genau. Unternehmen sollen nicht mehr verpflichtet sein, Quartalszahlen zu veröffentlichen. Mhm. Das ist natürlich besonders günstig für Donald Trump, der mit seinen Unternehmen vieles betreibt, was höchstwahrscheinlich korrupt und illegal ist, wenn er da auch mehr verschleiern kann. Und meistens fängt er erstmal harmlos an. Also wahrscheinlich müssen dann demnächst Unternehmen überhaupt keine Zahlen mehr veröffentlichen. Das war ein weiterer Aspekt. Und jetzt, weil wir im Shutdown sind, das kommt Donald Trump ja sehr gelegen. Ich glaube, er hat kein wirkliches Interesse daran, den Shutdown zu beenden, weil da kann er durchregieren, da kann er Leute entlassen, da kann er Zahlen vernebeln, wie jetzt auch. Wir haben praktisch seit 5 Wochen kaum offizielle Zahlen, sodass sogar die Federal Reserve bei ihrer letzten Entscheidung weitestgehend blind entscheiden musste. Und so sehen wir an allen Ecken und Enden, dass es undurchsichtiger wird, dass Donald Trump auch Staatskapitalismus betreibt. Das fängt an damit, dass er Coca-Cola vorschreibt, was für eine Art Zucker sie verwenden sollen, bis zu, dass er Intel sagt, ihr müsst jetzt uns 10% geben, dass er anderen Unternehmen sagt, ihr müsst uns ein Teileigentum geben, ihr müsst uns Profite abdrücken, ihr dürft Leute oder müsst Leute feuern, die uns nicht gefallen. Also gegen Mandami, da gab es ja hier Hysterie bei uns in New York an der Wall Street, auch bei Bekannten von mir. Oh, Sozialist, Kommunist, du wirst dich noch wundern, wenn du dann nachher mehr Steuern bezahlen musst, obwohl der das gar nicht entscheiden kann. Aber diese Leute, die so allergisch reagieren auf angeblichen Sozialismus, die erwähnen mit keinem Wort oder kritisieren mit keinem Wort den Staatskapitalismus, den Donald Trump betreibt, auch indem er Gewinner und Verlierer auswählt, Unternehmen öffentlich an den Pranger stellt, per Social Media und so weiter. Also das sind alles Dinge, die die Marktwirtschaft in ihren Prinzipien verzerrt und es auch für Unternehmer die Planung extrem schwieriger macht. Und natürlich kommt es im Endeffekt bei der Bevölkerung an, dass sie merkt, alles wird irgendwie undurchsichtiger, wackeliger, willkürlicher, und dass man Donald Trump und der Administration, die ja auch immer noch explizit lügt, die immer noch den Leuten erzählt, ihr bezahlt nichts für die Zölle, das bezahlt China, das bezahlt Europa, die europäische Regierung. Jetzt hier sind die Zölle gerade vor dem Supreme Court und ein Supreme Court Richter Roberts hat gesagt, ja, Zölle sind wie Steuern, die die Amerikaner letztendlich bezahlen. Aber das ist so die Grundstimmung und Grundsituation hier.
Mhm. Auf mehrere Aspekte möchte ich gleich eingehen, aber Sie haben schon die Unternehmen genannt. Für die wird jetzt natürlich vieles undurchsichtiger, wenn es keine Zahlentransparenz mehr gibt. Es gibt auch gleichzeitig diesen Zollkrieg, den Sie erwähnt haben. Wie sehr merkt man denn die Folgen der Trump-Wirtschaftspolitik bereits für Unternehmen? Da kommt auch dazu natürlich Kreditzinsen, die gestiegen sind, höhere Kosten etc. Müssen wir mit Pleitewellen rechnen?
Ja, ich denke schon. weil es sind ja viele verschiedene Dinge, die zusammenkommen, zum Beispiel auch Migration. Also wenn jetzt ganz viele Arbeitskräfte ausgewiesen werden oder sich nicht trauen, zur Arbeit zu kommen, Unternehmen müssen befürchten, dass sie kein HB1-Visum mehr bekommen, also ein zeitweises Visum für Arbeitskräfte aus dem Ausland, was zum Beispiel auch deutsche Unternehmen, andere Unternehmen brauchen, wenn sie hier Werke errichten und betreiben. Lauter solche Dinge, sie können nicht planen. Dann sehen wir auf der Verbraucherseite erste Warnlichter, nämlich zum Beispiel, dass Menschen ihre Autokredite nicht bezahlen, dass es da Ausfälle gibt. Das ist ein sehr aussagekräftiges Zeichen, weil die Amerikaner mit als erstes, was sie bezahlen, sie können sich einschränken bei der Nahrung, sie können sich einschränken bei Freizeitausgaben, aber wo sie sich nicht einschränken, nicht mal, sie lassen ihr Haus in die Zwangsversteigerung gehen, als dass sie ihr Auto nicht bezahlen. Deswegen landen ja viele nachher in der Obdachlosigkeit im Auto, weil das Auto braucht man, um zur Arbeit zu kommen. Die USA sind sehr groß, die Entfernungen sind weit, es gibt in vielen Teilen keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, das, was sie zum Leben, zum Existieren brauchen, ist das Auto. Wenn das nicht bezahlt wird, dann ist das ein absolutes Warnzeichen. Andere Dinge auch, wenn Leute ihre Haustiere abgeben. Also wir sehen immer mehr, dass Haustiere ausgesetzt werden, zu Heimen abgegeben werden, zum Einschläfern. Das ist auch so ein Zeichen, das ist auch was, was Leute eigentlich dann erst in Notsituationen machen. Wir sehen, Kreditkartenschulden nehmen stark zu. Wir nehmen das Buy Now, Pay Later, also diese kurzfristigen, wo man kaufen kann und dann später bezahlen kann, gerade auch bei jüngeren Menschen. Und das ist auch ein Warnzeichen, nicht für Luxusausgaben, für Bekleidung oder irgendwas, sondern für Lebensmittel. Also dass Leute ganz konkret jetzt im Moment Not haben, überhaupt das Nötigste zu bezahlen. Gerade hat auch der CEO von McDonald's gewarnt, dass sie immer weniger Leute sehen, auch von anderen Fastfood-Ketten, dass sie auch weniger Nachfrage sehen. Das sind alles Warnzeichen auf breiter Fläche, die nichts Gutes verheißen.
Wir haben einerseits von großen Technologiekonzernen wie Amazon erfahren, dass deren Plan ist, einen Großteil der Belegschaft künftig durch Roboter zu ersetzen. Die Lagerhäuser sind ein gutes Beispiel dafür, wo weniger Menschen gebraucht werden. Datenzentren brauchen auch sehr wenige Mitarbeiterinnen mehr. Gleichzeitig gibt es diese Massenentlassungen durch die Regierung in den Behörden. Merkt man am Arbeitsmarkt schon, dass es zu viel Arbeitslosigkeit gibt, dass es zu wenig Jobs gibt im Endeffekt?
Also es ist auch schwer zu sagen, gerade auch bei den Regierungsangestellten, weil um das messen zu können, also erstmal jetzt haben wir keine offiziellen Zahlen, aber selbst wenn man danach geht, dann waren viele in einer Situation, dass sie nur rausgeschmissen werden konnten, wenn man sie for cause gefeuert hat, also aus einem wichtigen Grund. Aber wenn man mit Grund gefeuert wird, dann hat man keinen Anspruch, also unter verschiedenen Konstellationen Arbeitslosengeld zu beantragen. Das heißt, es fehlten einem Indikatoren dafür. Also die sind dann irgendwo, die waren zwar gefeuert, die sind dann aber nicht im System aufgetaucht. Viele sollten wieder zurück eingestellt werden, weil das Gericht das beschlossen hat. Oder die kamen von wichtigen Behörden wie von der Atomsicherheitsbehörde und mussten wieder eingestellt werden. Da war ganz viel Chaos, da ist man vielem tatsächlich gar nicht nachgekommen. Was ist denn jetzt die Sachlage überhaupt? Aber man muss ja sehen, dass gerade auch bei den Regierungsangestellten, das war häufig lokal sehr konzentriert. Sagen wir mal in Universitätsstädten, da waren viele von der Regierung angestellt, viele in der Forschung. Das heißt, da sind direkt ganze Landstriche, fehlte Geld und an jedem Job hängen wieder ganz viele andere Jobs, weil diese Arbeitslosen gehen nicht mehr essen, die geben ihre Sachen nicht mehr in die Reinigung, die gehen dann nicht mehr in den guten, teureren Supermärkten einkaufen und so weiter. Das heißt, das hat Kettenreaktionen zur Folge. Leute, die noch Arbeit haben, aber die das sehen, bekommen Angst, dass auch sie bald arbeitslos werden können. Die geben dann auch weniger Geld aus. Also man sieht es noch nicht so direkt, weil auch ein gewisser in manchen Bereichen Offset-Faktor ist, dass legale, zum Teil auch legale, also es sind ja nicht nur illegale Migranten, diese Illegalen, die arbeiten ja im Wesentlichen in niedriger qualifizierten Jobs auf dem Feld oder in der Industrieproduktion, in Fleischfabriken. Aber die sind jetzt entweder deportiert oder haben Angst und kommen nicht mehr zur Arbeit, aber Legale ja auch. Also da ist ein gewisser Ausgleichsfaktor, da Jobs fallen weg. Die werden aber nicht unbedingt gefüllt, weil die nicht von Amerikanern wahrgenommen werden. Grundsätzlich sind die Amerikaner on alert, dass sie ihren Job verlieren, weil das ist eine Konsequenz von KI. Ich habe während der Pandemie mein zweites Buch geschrieben, das Future-Proof Mindset über KI, habe da sämtliche Studien durchgearbeitet. Nach den Studien, die damals vielleicht auch schon zwei, drei Jahre älter waren, müssten zum jetzigen Zeitpunkt schon die Hälfte der Arbeitsplätze in den USA weg sein. 5 Millionen Lkw-Fahrer müssten schon arbeitslos sein. Was war der Fall? Anfang des Jahres waren wir bei Vollbeschäftigung. Wir hatten zu wenig Lkw-Fahrer. Das heißt, diese ganzen Vorhersagen für die Oxford Study, von Unternehmensberatungen, von Universitäten, allen möglichen, waren alle sehr, sehr ähnlich und lagen größtenteils alle falsch. Und auch jetzt, wenn ich mit Tech-Titanen, Tech-Typen spreche, habe ich das Gefühl, keiner kann so genau sagen, wie viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Aber was wir de facto schon sehen, ist, dass Berufsanfängerjobs von Qualifizierteren, also White-Collar-Jobs, die finden keine Arbeit. Und das ist auch ein Notfallsignal. Das sind Leute, die fangen mit Riesenschulden an. Viele haben 250.000, viele haben 30.000, 40.000. Wenn man null verdient, ist das viel. Oder wenn man einen niedrigst bezahlten Job macht, da sieht man die KI-Auswirkungen auf breiter Ebene noch nicht. Aber was ganz wichtig ist, und das ist auch ein schlechtes Signal, was auf eine KI-Blase hindeutet, ist, dass man gesagt hat, das habe ich auch in Davos gesehen, ChatGPT ist ja im Herbst 2022 rausgekommen. Da gab es eine Riesenbegeisterung. Davos 2023, die ganzen CEOs, Wahnsinnsszenarien ausgemalt, wie viel das bringt, wie das alles revolutionieren wird. Wenn ich gefragt habe, ich hatte das Buch gerade geschrieben, ich hatte Interesse, wie viele Arbeitsplätze werden denn jetzt wegfallen, wie wird sich die Arbeitswelt verändern, hat man gemerkt, die konnten nicht konkret sagen, wie sie das jetzt anwenden werden. Okay, wir wissen, Large Language Models wie ChatGPT, Perplexity und andere kann man im Kundendienst einsetzen. Aber was jetzt wirklich außer Produktions- und Kundendienst, konnte keiner sagen. 24 konnten sie ein bisschen mehr sagen, aber auch nicht viel mehr. Jetzt stellt sich raus, gerade hat McKinsey eine Studie rausgebracht, dass 80% der Unternehmen keine Produktionsgewinne verzeichnen können, die KI eingesetzt hatten. Und MIT, Tech-Uni, hat eine Studie rausgebracht, wo sogar 95% der Unternehmen, die KI einsetzen, keine wesentlichen Produktionsgewinne sehen und nur 5% sagen konnten, okay, wir haben mehr Gewinn erwirtschaftet durch den Einsatz von KI. Das heißt, da war eine völlige Falscheinschätzung der Lage, zumindest bisher. Und das sind auch so Dinge, die das ganze System, das Vertrauen der Menschen und der Unternehmer erschüttern.
Ist insofern auch ein Problem, da die KI-Wirtschaft und vor allem der Ausbau von Datenzentren für den allergrößten Anteil des US-Wirtschaftswachstums aktuell verantwortlich ist? Würde man das alles rausrechnen, würde es auch in den USA eine Stagnation ähnlich wie in Europa geben? Wir hatten vor kurzem im Podcast ein Interview mit einem Tech-Investor und Analysten, dem Philipp Glöckner, der uns ganz gut erklärt hat, warum es zu einer Blasenbildung aktuell kommt. Wie gefährlich, denken Sie denn, ist denn diese Blase, die sich hier entwickelt und auch die Kapitalkonzentration auf ganz wenige große Unternehmen wie Google, Amazon etc., Microsoft?
Ja, sehr gefährlich. Und wenn man hört, wie sich Sam Altman von OpenAI und Alex Karp von Palantir darauf angesprochen, wie aggressiv die sich geben und dass Sam Altman gesagt hat, der Staat soll jetzt einen Backstop liefern, also sozusagen ein Subventionsnetz möglicherweise zur Verfügung stellen, dann verheißt das alles nichts Gutes. Mein Background ursprünglich ist Structured Finance, das heißt die Finanzprodukte, die 2008 implodiert sind. Gegenwärtig erinnert mich ganz viel an diese Finanzkrise und an das Formieren der Finanzkrise, wo ich ja hier in New York auch mittendrin war. Dieses Zeichnen von paradiesischen technologischen Entwicklungen, der Technikgläubigkeit, diese Verwendung von Fachlingo, dann auch dieses, ihr könnt das gar nicht verstehen, ihr habt keine Ahnung, ihr müsst uns vertrauen, weil wir verstehen das. Das war damals auch Technologie, dass man Finanzprodukte entwickelt hat auf neuen Computermodellen. Damals war das die Monte Carlo Simulation. Ja, was ist das denn überhaupt? Ja, da tun wir Zahlen rein, da können wir Simulationen machen. Wo kommen die Zahlen her? Ja, aus der Vergangenheit. Aber alles total nicht korreliert. Man hatte Nobelpreisträger dran gesetzt, die auch sagen, ist keine Korrelation, ist alles total sicher, risikoarm durch diese Streuung, durch diese Wasserfälle, durch die Strukturierung. Da nehmen wir das Risiko total raus. Ich habe gefragt, ja, irgendwo muss es doch landen. Wo geht das Risiko denn hin? Ja, nee, das diffusiert sich sozusagen ins Nirgendwo durch diese Strukturierung. Wir sehen es jetzt auch, dass Tech-Firmen auch gerade im Hinblick auf die Datenzentren, mehr Schulden auf ihre Bilanz nehmen, das aber nicht demonstrieren wollen und das auch wieder verpacken in Finanzkonstrukte durch Financial Engineering und Financial Products, sodass keiner, im Grunde genommen dienen die immer nur dazu, zum Auslagern auf außerbilanzielle Vehikel, zum Intransparenzmachen, zum Täuschen. Und das sind ganz viele Dinge, die mich an früher erinnern, weil wir ja jetzt auch so langsam sehen, dass zumindest bisher nicht so viel dahinter steckt, wie gesagt worden ist. Und gerade auch bei den Datenzentren ist ja ein großes Problem. Man sagt ja auch mal, ja, das ist Infrastruktur für die ganzen Entwicklungen, die ja noch kommen werden. Nur man kann es nicht vergleichen mit Infrastruktur aus früheren Zeiten, industriellen Revolutionen wie der Dampfmotor oder das Eisenbahnschienennetz. Das hält für immer. Das konnte man auch ja, Jahrhunderte auch später noch nutzen. Während die Datenzentren veralten sehr, sehr schnell und der Wert lässt halt sehr schnell nach. Und das ist ein echtes Problem, weil die sich auch technologisch überleben, weil sie sich dann nicht mehr wahrscheinlich amortisieren werden. Also da kommt sicherlich noch einiges auf uns zu.
Ich glaube, das Einzige, was dafür spricht, dass diese Unternehmen nicht alle reihenweise bankrott gehen werden, ist, dass sie sehr, sehr gut verdienende andere Geschäftsmodelle haben. Aber selbst wenn die Aktienwerte wahrscheinlich einbrechen würden, hätte das natürlich massive Konsequenzen. Unsere ganzen Aktienmärkte sind so stark konzentriert auf diese riesigen Unternehmen, dass das natürlich Welleneffekte haben könnte. Das hatten wir schon in einem Podcast davor besprochen. Aber Sie haben etwas angesprochen, was ich noch gerne vertiefen möchte, und zwar, dass diese Datenzentren zwar Infrastrukturprojekte hergeben, die zumindest kurzfristig Jobs generieren, aber langfristig eher wenig, weil sie zur Betreibung sehr wenig Personal brauchen und, wie Sie gesagt haben, dass es auch nicht nachhaltig ist, was da aufgebaut wird. Donald Trump hat ja in seinem Amtsantritt oder in seinem Wahlkampf versprochen, Amerika zu reindustrialisieren, diese Jobs zurückzuholen, die man ausgesourced hat in ärmere Länder, China zum Beispiel. Wie ist es denn um diese Pläne bestellt? Wie erfolgreich ist dieser Versuch, die Industrien zurück nach Amerika zu holen?
Nicht sehr erfolgreich. Und nochmal zu den Datenzentren. Die Datenzentren-Designer, ihre Hauptaufgabe ist es, diese so zu designen, dass die voll autonom agieren können. Das heißt, die sind darauf angelegt, dass man gar keinen Menschen mehr braucht im Endeffekt oder jedenfalls nur noch einen Minimalstaff, um die zu betreiben. Donald Trump wollte, dass Industrie zurückkommt. Das wird natürlich auf der einen Seite, und das hat zum Beispiel Howard Lutnick, der Handelsminister, selbst gesagt, erst sagt er, ja, nein, wir machen das jetzt alles hier selber. Millionen von Menschen werden kleine Schräubchen, hat er so vor dem Fernseher demonstriert, kleine Millionen von kleinen Schrauben festziehen. Drei Sätze später darauf angesprochen, hat er dann gesagt, ja, nee, das wird ja dann alles die KI machen. Also der ehrliche Plan ist, dass KI das übernehmen soll. Und übrigens bei den Arbeitsmarktzahlen, die sind auch insofern wenig verlässlich, weil viele Leute entlassen Menschen, nicht unbedingt, weil sie das müssen aus wirtschaftlichen Gründen, sondern um zu demonstrieren dem Aktienmarkt, guck mal, wir setzen schon so aktiv KI ein, dass wir immer weniger Menschen brauchen, obwohl das gar nicht der Fall ist, aber die stehen halt unter Druck. Ausländische Unternehmen sollten ja vermehrt zurückkommen. Jetzt ist es aber so, durch die Besteuerung von zum Beispiel Aluminium, Metalle, anderen Rohstoffen, von Bestandteilen, die zum Beispiel die Autoindustrie hier braucht, ganz viele verschiedene Einzelteile, die zum Teil alle besteuert werden. Jetzt will er ja wieder einen großen Handelskrieg mit Kanada aufmachen. Da ist die Industrie besonders, die Autoindustrie besonders verzahnt, aber auch mit Mexiko. Dass Unternehmen sagen, okay, ausländische Unternehmen, das ist für uns teurer, wenn wir in den USA produzieren, weil wir dann auf alles, was da reinkommt, mehr oder weniger Steuern bezahlen müssen, also Zölle bezahlen müssen. Während wenn wir aus Deutschland importieren, dann sind es nur 15%. Das können wir viel besser absehen. So, also es hat insofern auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Dann kommt hinzu zum Beispiel diese HB1-Visa-Geschichte und dass man weniger Leute aus dem Ausland überhaupt hier haben will, dass man auch ausländische Studenten nicht mehr hier haben will. Das sind ja dann meistens die, die höher qualifiziert sind, die auch erstmal dann hier bleiben und dann für solche Jobs einsetzbar sind. Also wenn all das zurückgestutzt wird, ich nicht mal meine eigenen Leute herbringen kann, ohne für das HB1-Visum $100.000 zu bezahlen, wenn ich davon ausgehen muss, dass der Wettbewerb total verzerrt ist, weil ein US-Kumpel in meiner vielleicht Wettbewerberindustrie, Wettbewerberfirma in Mar-a-Lago sitzt und der bekommt Ausnahme auf Zölle, der bekommt vielleicht Steuernachlässe, alle möglichen Ausnahmen, dann ist es natürlich für ausländische Unternehmen eine schwierige Risk-Reward-Kalkulation. Lohnt sich das überhaupt? Es gibt sicherlich Branchen, wo das immer noch lohnenswert sein kann. Vielleicht auch gewisse Unternehmensgrößen, die unter dem Radar fliegen können und nicht bei Donald Trump irgendwie negativ aufzufallen und Repressalien zu verspüren. Also man kann es nicht ganz grob sagen. Aber was dann auch noch hinzukommt, Hyundai, die Autofirma aus Südkorea, wollte ja ein Batterieunternehmen aufbauen, hat damit angefangen, hat Milliarden investiert, hat 400 Koreaner hergebracht, die dort das Werk erstellen sollten, aufbauen sollten und amerikanische Arbeitskräfte anlernen sollten. Die waren legal hier. Dann ist die ICE-Polizei gekommen, hat die festgenommen, hat die in Ketten gelegt, unter unmenschlichen Bedingungen eine Woche lang inhaftiert. Das war ein riesenpolitischer Skandal. Und dann durften die wieder ausreisen. Aber die Südkoreaner haben gesagt, ja, warum machen wir das überhaupt? Wenn wir gedemütigt werden, wenn unsere Menschen da so behandelt werden, zum Geld geben sind wir gut genug, aber wir sind dann kein gleichwertiger Partner. Das sind alles so Sachen, wo sich ausländische Firmen das überlegen werden. Aber man sieht auch nicht, dass jetzt amerikanische Firmen deswegen ihre Produktion hochfahren würden.
Sie haben noch etwas erwähnt, und zwar, dass Sie diese KI-Bubble, die da entsteht, dass Sie die an die Housing-Bubble von 2007, 2006, 2008 dann erinnert. Da waren Sie ja selbst mittendrin, wie Sie gesagt haben. Jetzt ist es so, dass die Kredite immer teurer werden in den USA, dass es schwerer wird für die jungen Generationen, sich Häuser zu leisten oder auch Wohnungen zu leisten. Und es gibt noch den Trend, der durch die Pandemie erzeugt wurde, das Homeoffice, dass immer weniger Bürofläche gebraucht wird. Entsteht durch diese Mischung aus, private Leute können sich kein Eigenheim finanzieren oder können ihre Kredite auch nicht bedienen und große Immobilienbetreiber, die Büroflächen en masse haben, können sie nicht loswerden. Entsteht hier eine neue Art von Immobilienblase oder auch ein mögliches Absturzszenario?
Ich glaube, wir werden keine Immobilienblase sehen, wie das 2008 der Fall war. Das kann sein, dass Immobilien teilweise mit reinspielen. Auch dieses Feld ist sehr opaque, schwer zu durchschauen. Es gab mal eine Weile, da sah es so aus nach der Pandemie, als ob die sind de facto auch unter Druck gekommen, große Büro-Towers hier zum Beispiel in Manhattan. Das war ein Problem. Da haben gesagt, okay, man kann die vielleicht anderweitig nutzen, Apartments draus machen und so weiter. Was Sie jetzt hier in New York sehen, und das deutet nicht unbedingt auf eine Krise hin, das hat allerdings vor Donald Trump angefangen, ist, dass Sie ganz viele große Baustellen sehen in Midtown, dass da alte Bürotürme und Immobilien abgerissen wurden. Bestes Beispiel der JP Morgan Tower, jetzt das dritthöchste Gebäude für 3 Milliarden Dollar errichtet, praktisch eine Stadt in der Stadt. Aber auch an anderen Ecken, wenn Sie hier rumlaufen, Sie sehen immer wieder so, ups, das ist jetzt auch weg, da werden neue Wolkenkratzer gebaut. Es ist so, dass die Älteren mit älteren Lüftungsschächten, die nicht so schön aufgebaut sind, da besteht weniger Bedarf, die sind nicht so gefragt, aber anscheinend besteht genug Bedarf nach neuen, zumindest bisher. Donald Trump ist ja erst 10 Monate Amt. Sie sehen auch bei Wohnimmobilien, hier zum Beispiel bei mir auf der Upper East Side, dass ganz viele von diesen 5-stöckigen Brownstones, die also Mietwohnungen waren, aber das Gebäude stand in Einzeleigentum, dass die aufgekauft werden und dass da, also bei mir auch in der Gegend, ganz viele neue Hochhäuser entstehen mit 24 Etagen, 35 Etagen, wo man sich fragt, wo kommt der ganze Bedarf her? Donald Trump macht uns ja immer schlecht, Manhattan, und sagt, wir sind auf dem Absteigen Ast, also unsere Kriminalität ist relativ gering und es kommen netto mehr Leute pro Tag in die Stadt als wegziehen. Also New York geht es noch gut, aber ich frage mich natürlich auch, wenn die Wirtschaft sich verlangsamt, wenn die Zinsen jetzt nicht wesentlich geringer werden, lohnt sich da die ursprüngliche Kalkulation noch?
Ja, unglaublich, wenn man das alles zusammennimmt, dass das Leben immer unleistbarer wird, dass auf der anderen Seite die Wirtschaft von immer weniger riesigen Konzernen abhängt, die gerade eine Blase entwickeln, die platzen könnte, wenn man den Zollkrieg dazu nimmt und alles, was an Unmöglichkeiten noch dazu kommt. Was denken Sie denn, steht den USA ein wirtschaftlicher Absturz bevor?
Also ich glaube, Donald Trump hat die Stellschrauben so gestellt, dass wir auf jeden Fall auf eine Krise zulaufen. Und die Tech-Industrie tut das ihre. Und wenn ich die Finanzkrise von 2008 erwähne und sehe, wie die Wirtschaft hier betrieben wird, was wir sehen, ist immer ein größerer Trend zu einer Casino-Wirtschaft, wo es nicht mehr auf richtige Arbeit, auf das Produzieren richtiger Dinge, auf nachhaltiges Wachstum gesetzt wird, sondern auf Spekulation. Bestes Beispiel ist die Kryptoindustrie, wo Donald Trump ja auch immer aktiver wird. Also Leute, ihr braucht nicht mehr Arbeit, investiert in meinen Meme-Coin, dann könnt ihr reich werden. Die Leute investieren ihre Altersversicherung, ihre Ersparnisse, das, was vorgesehen war für das Studium ihrer Kinder, puff, dann ist es weg. Wir haben es schon gesehen während der Pandemie, als die ganzen jungen Männer zu Robinhood und anderen Apps geeilt sind und dann ihr privates Vermögen verwettet haben. Es gab Selbstmorde darüber. Und das betreibt ja auch die Tech-Industrie. Also es werden Szenarien für die Zukunft ausgemalt, in die man investiert, auf die man dann auch praktisch spekuliert, anstatt auf nachhaltiges Wachstum. Und das kann halt sehr gefährlich werden. Es wird immer hier montiert, die jungen Männer, die sind so richtungslos und deswegen fallen die anheim der Propaganda, der polarisierenden Populismus, diese ganzen radikalen republikanischen Influencer, weil die haben keine Jobs und die haben keine Zukunft. Ja, weil es wird alles so, wir sehen es auch bei den jungen Leuten, das habe ich schon im Buch gesagt, wenn man früher gefragt hat, was möchtest du denn mal werden, dann haben die Teenager gesagt, ich möchte Arzt werden, ich möchte Rechtsanwalt werden. Heute sagen die, ich will YouTube-Star werden, ich möchte Influencer werden, ich möchte sowas machen wie Kim Kardashian, ich möchte eine Kosmetiklinie haben. Also dieses, wir wollen möglichst wenig arbeiten und ganz schnell unser Geld machen. Und diese Mentalität in der amerikanischen Gesellschaft und die Realität, dass man sich dann verdingen muss mit 3 Jobs, in denen man Hamburger hin und her jongliert, wo man möglicherweise dann auch noch ersetzt wird bald durch Roboter, ist eine sehr toxische, ungesunde Mischung. Die USA sind mal wieder Vorreiter. Wir werden es in anderen Gebieten sehen, wir es zum Teil schon so. Aber ich glaube, diese Casino-Wirtschaft ist sehr gefährlich und ist auch ganz ähnlich wie in der Pandemie. Und ich erwähnte eben die Tech-Konzerne, die jetzt schon sagen, ja, also das soll die Regierung soll jetzt unser Risiko mal backstoppen und uns vielleicht dann auch retten, wenn irgendwas passiert, ist, dass Gewinne werden privatisiert. Wer am vorderen Ende ist und mit investiert hat und abräumt die Gewinne, der hat die Nase vorn, wenn nachher irgendwas implodiert, Nvidia implodiert oder die Kryptobereich, wer muss dann wieder einspringen? Der Steuerzahler.
Also die Verluste werden sozialisiert oder aufgeteilt auf alle, aber die Gewinne bleiben den Reichen. Letzte Frage, wenn die USA auf einen Wirtschaftsabschwung zusteuert und es tatsächlich zu einer Korrektur kommen könnte oder zu einer Rezession sogar, was würde das für die Weltwirtschaft bedeuten? Was wären die unmittelbaren Folgen?
Die USA waren immer mit der Wirtschaftsmotor. Es verheißt nichts Gutes, vor allen Dingen, wenn Europa mit sich selbst kämpft. Ich sage ja immer, es ist die Chance für Europa, sich unabhängig zu machen. Ich sage, das muss es tun in vielerlei Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch finanztechnisch. Donald Trump kann auch nicht nur die Zölle und die Wirtschaft versuchen zu manipulieren, sondern auch das Finanzsystem kann auch da versuchen, irgendwelche Kanäle zuzumachen und dann auch vor allen Dingen technologisch. 70% der Cloud-Services, von denen Europa abhängig ist, kommen von US-Firmen. Selbst die deutsche Bundeswehr ist zu einem großen Teil abhängig von US-Cloud-Services. Wenn Donald Trump da mal seine Meinung ändert und sich gegen Europa stellt, wie er das zum Beispiel schon mal gemacht hat beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, ICC, da war er sauer, dass die zwei israelische Politiker Netanyahu und einen anderen, dass sie gegen die ermittelt haben, dann hat er Microsoft befohlen, dieser Abteilung beim Strafgerichtshof, die dafür zuständig war, die Dienste abzustellen, Outlook und Cloud und was auch immer. Da waren die sofort brachgelegt, die konnten nichts mehr machen. Wenn Donald Trump jetzt zum Beispiel, wenn Elon Musk sagt, dieser und jener Autokonzern ist mir ein Dorn im Auge, stell denen noch mal die Internetdienste ab, befiehl das mal Microsoft. Oder Donald Trump passt nicht, was die deutsche Regierung macht, dann stellen wir denen mal was ab. Microsoft nimmt diese Drohung jedenfalls so ernst, dass sie schon gesagt haben, wenn sie so eine Anweisung bekommen würden von der Regierung, dann würden sie klagen. Was dabei rauskommt, kann man sich ausmalen, zeitlich und überhaupt. Also deswegen, ich glaube, Europa hat gute Chancen. Ich vernehme absoluten Pessimismus, wenn ich da bin und mit europäischen Geschäftsleuten spreche, die sind alle ziemlich down. Aber ich glaube, für Amerika ist es jetzt erstmal zu spät. Aber Europa hat noch die Chance, das Ruder rumzureißen und etwas aus seiner Chance zu machen. Es ist insgesamt durch die Diversität, es ist gut aufgestellt. Es muss halt nur schauen, dass es politisch nicht kippt, wie das hier passiert ist. Denn Demokratie und Wirtschaft hängen untrennbar miteinander zusammen. Und wenn die Demokratie fällt, dann hat das negative Wirkungen auf die Wirtschaft. Nicht alle Wirtschaften, nicht alle Anleger werden hier leiden. Es wird immer auch noch Unternehmen und Zweige geben, die in den USA auch unter schlechten Bedingungen performen werden. Wie beispielsweise wahrscheinlich die Energieindustrie. Und es wird natürlich auch in der Tech-Industrie Gewinner geben. Es kommt mir jetzt ein bisschen vor wie ein Wettrennen, wo alle noch schnell investieren wollen, solange die Musik spielt. Und wenn es zur Implosion kommt, alle davon ausgehen, ja, es wird Gewinner geben. Wir diversifizieren mit unseren Investments. Und der, der überlebt, der kommt dann halt größer raus. Und dann haben wir trotzdem gewonnen. Und die Verlierer, die, ja, im Zweifel muss dann der Steuerzahler dafür aufkommen.
Europa muss sich unabhängiger machen, wenn die US-Wirtschaft unter Trump zum Casino wird. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Sandra Navidi.
Sehr gerne, Herr Wilhelm.
Wer sich noch mehr für die USA interessiert, dem empfehle ich allen das Buch von Sandra Navidi, das jüngste, die DNA der USA. Wenn Sie die Arbeit vom Standard unterstützen wollen, dann machen Sie das über ein Abonnement. Alle Infos finden Sie auf abo.derstandard.at. Abonnieren Sie uns auf allen Kanälen, auf denen Sie uns hören und sehen können, auch auf YouTube. Schicken Sie uns gerne einen netten Kommentar und eine gute Bewertung. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.